Ja, liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Wer eine Bibel dabei hat, kann das mit aufschlagen. Römerbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Bis dahin der Predigttext. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Christen dürfen und sollten Heilsgewissheit haben. Heilsgewissheit. Wie viel Heilsgewissheit darf ein Christ haben? Also wie sicher darf er sich in diesem Leben sein, dass er nach seinem Tod, wenn er dann vor Gott erscheint, nicht auf ewig verdammt wird, sondern von Gott angenommen wird? Darum geht es eigentlich im Kern. Wie viel Gewissheit darf er in diesem Leben darüber haben? 50%, 60% oder 100%. Heilsgewissheit, dazu gibt es auch unter Christen unterschiedliche Ansichten. Ich bemühe mich hier um die biblische Sichtweise. Ich bin mal bewusst, es gibt Christen, die sehen das ein bisschen anders. Aber das Thema ist zu wichtig, als dass man darüber nicht viele Worte verlieren würde. Meines Erachtens ist dieses Thema Heilsgewissheit immerhin von Römerbrief Kapitel 5 bis 8 das Hauptthema. Und meines Erachtens bilden diese Kapitel Römer 5 bis 8 den wichtigsten Hauptteil im Römerbrief. Und der Römerbrief wiederum ist auch kein kleines Kaliber. Ne? Christen dürfen und sollten Heilsgewissheit haben. Also ich habe mich jetzt hier schon mal festgelegt in der Überschrift. Ich werde vom Predigttext her versuchen, das zu begründen. Der erste Punkt dazu lautet: Wir haben Frieden mit Gott. Es sind ja heute nur 5 Verse. Da können wir die Verse mal ein bisschen im Einzelnen durchgehen. Paulus beginnt in Vers 1 mit den Worten: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist erstmal dieser Nebensatz. Wir sind gerechtfertigt worden aus Glauben. Paulus knüpft hier daran an oder erfasst hier das zusammen, was er vorher im ersten Hauptteil des Römerbriefes ausgeführt hat. Die Rechtfertigung allein aus Glauben an Jesus Christus. Rechtfertigung meint so viel wie, dass jemand von Gott gerecht gesprochen wird, obwohl er selber nichts vorweisen kann. Paulus schreibt dazu etwa in Römerbrief Kapitel 4, Vers 5, dem, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, gerecht spricht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, angerechnet. Und die Frage stellt sich dann, Also auf welcher Grundlage kann Gott einen Menschen, der vor ihm als Sünder dasteht, gerecht sprechen? Und das Entscheidende dazu, schreibt Paulus dann ein paar Verse vorher, Kapitel 3, Vers 24, also nochmal Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, dass Gott einem Sünder vergibt, dass er ihn gerecht spricht, hängt mit dem zusammen, was Gott selbst in und durch Jesus Christus für ihn getan hat. Was hat er denn durch Jesus Christus für ihn getan? Er hat Jesus hingegeben als, Kapitel 3, Vers 25, als Sühnemittel oder als Sühneopfer. Das heißt so viel wie, Gott hat unsere Sünden oder Gott hat die Sünden derer, die an ihn glauben, wirksam an seinem Sohn bestraft. Und er bestraft die Sünden derer, die mit Christus vereint sind, nur einmal. Und auf dieser Grundlage spricht Gott einen Sünder, der sein Leben Jesus anvertraut, gerecht. Und das, sagt Paulus, ist wichtig, weil auf diese Weise ist die Rechtfertigung des Gottlosen ein Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes. Gott lässt nicht fünf gerade sein, sondern er bringt seine Gerechtigkeit zum Ausdruck. Ja, das glauben im Kern Menschen, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Sie vertrauen Jesus ihr Leben an im Blick darauf, dass er sein Leben für sie gegeben hat. So. Daran knüpft Paulus an. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Frieden mit Gott ist beidseitig gemeint. Also, Gott hat Frieden mit uns und wir haben Frieden mit Gott. Wie war es denn vorher? Vorher, bevor wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, war unsere Beziehung zu Gott von Feindschaft geprägt. Und zwar auch wechselseitig. Wir waren Gott gegenüber feindlich gesinnt. Wir haben das darin zum Ausdruck gebracht, dass wir uns gegen ihn und seine Herrschaft aufgelehnt haben. Wir haben Selbstbestimmung zu unserer Religion erhoben. Und auch Gott war uns gegenüber feindlich gesinnt. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von dem Zorn Gottes. Römer Kapitel 1, Vers 18. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also wenn ein Mensch im Unglauben vor Gott lebt, ist Gott sein Feind. Er ist zornig über ihn. Das heißt aber nicht, dass er ihn nicht gleichzeitig lieben würde. Es gilt gleichzeitig, dass Gott aus Liebe seinen Sohn für uns alle gesandt hat. Und für den, der Jesus sein Leben anvertraut, für den gilt dann, dass er vom Tod zum Leben übergegangen ist. Oder wie Paulus das beschreibt, von der Feindschaft gegenüber Gott tritt er über zum Frieden mit Gott. Es ist Frieden hergestellt worden. Und das besagt erstmal so viel wie, wir brauchen uns nicht mehr davor zu fürchten, dass Gott uns für unsere Schuld haftbar macht und bestraft. Wird nicht passieren. Aber das ist nur ein Aspekt des Friedens. Beim Frieden geht es noch um mehr. Nämlich, dass wir in eine wirkliche Gemeinschaft mit Gott eintreten. Rechtfertigung alleine, das könnte sich erstmal so anhören, ja, da gibt es einen großen Gott und der hat jetzt versprochen, dass er denen, die an Jesus glauben, dass er an ihnen ihre Sünden nicht heimsuchen wird. Das heißt, sie bleiben ungestraft, aber es bleibt noch offen, ja, und was kommt stattdessen? Lässt er uns in Ruhe? Nee, er lässt uns nicht in Ruhe, sondern er nimmt uns auf in seine Gemeinschaft. Das heißt Frieden. Er lässt uns seine Gnade, seine Liebe erfahren. Paulus beschreibt das dann in Vers 1 so: So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ne? Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Und im Glauben sind wir mit Jesus verbunden und Gott sieht uns als Gerechte an und hat seine Freude an uns. Dann fährt Paulus fort in Vers 2, Römer 5, Vers 2, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Ich kann jetzt hier nicht auf jedes Detail eingehen. Das, was Paulus hier hervorhebt, ist, wir stehen fest in der Gnade Gottes. Und auch das ist eine Erfahrung, die wir machen. Also als ich zum Glauben gekommen bin, ist auch schon 30 Jahre her jetzt, ich war Atheist und das war so eine Evangelisationswoche gewesen. Damals gab es noch Zeltevangelisation. Ja, und innerhalb dieser Woche bin ich zum Glauben gekommen. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich mich so die erste Zeit gefragt habe, wie wirst du eigentlich morgen früh denken? Weil ich kannte das ja noch. Ich war irgendwie ein Suchender, aber es war nie eine Konstante, dass ich überzeugt war, ja, diesen Gott, der sich in Jesus offenbart hat, den gibt es wirklich. Aber ich war neugierig, also wie wird das am nächsten Morgen sein? Also ich habe abends mein Leben Jesus anvertraut, aber möglicherweise schlafe ich jetzt eine Nacht drüber und dann morgen wache ich auf und, ja, du warst ein bisschen neurotisch gestimmt gestern Abend. Also komm mal wieder runter und trinken erstmal einen Kaffee und dann nordet sich das alles wieder ein. Nee, aber ich bin morgens aufgewacht und das fühlte sich genauso an wie einen Abend vorher und einen ganzen Tag. Und dann einen Tag nach dem anderen blieb das eine Konstante. Also ich habe dann auch, ich sag mal, das befolgt, was mir reife Christen gesagt haben. Also lies regelmäßig deine Bibel, bete zu Gott mit allem, was dich bewegt, breite das vor Gott aus, das habe ich gemacht. Ja, und irgendwie ist das jetzt seit 30 Jahren einigermaßen konstant. Und mich wundert's. Immer noch. Ja, das hat Paulus hier vor Augen. Also irgendwie stehen wir als Christen in der Gnade Gottes. Wir erfahren das. Also wir erfahren das, dass Gott uns einmal zu sich gezogen hat, und dann hält er uns bei sich. Und ich finde das sehr tröstlich. Also warum sollte Gott jetzt aufhören, für die nächsten 30 Jahre, sage ich mal, das nicht genauso zu machen? Ja, wir stehen in dieser Gnade Gottes. Gnade Gottes, Gnade ist bei Paulus auch so ein schöner Begriff. Gnade heißt so viel wie, also auf der einen Seite, unverdiente Gunst. Gott schenkt uns etwas, was wir nicht verdient haben. Aber hier in Römer 5, Vers 2 hat es auch noch eine etwas andere Bedeutung. Gnade bezeichnet hier einen Machtbereich, in den Gott mich hineingezogen hat und wo ich die Früchte der neuen Welt, der neuen Schöpfung erfahre. Das ist dann nicht, also in diesem Machtbereich ist es nicht so, dass ich mir die Gnade Gottes einrede, sondern Gott lässt sie mich erfahren. Ja, wir haben Frieden mit Gott. Das ist ein erster wesentlicher Pfeiler der Heilsgewissheit, aber nicht der wichtigste. Der zweite Punkt. Wir freuen uns auf die Vollendung. Römer 5, Vers 2, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und dann, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Im ersten Punkt also ging es mehr um Frieden. Frieden, sage ich mal, ist mehr so, was so konstant, ne? So eine konstante Grundstimmung, sage ich mal. Aber das Frieden alleine hört sich vielleicht ein bisschen langweilig an, träge. Hier im zweiten Punkt geht es um Freude. Und Freude ist das Herzstück von Heilsgewissheit. Und zwar echte Freude. Freude über Gott. Also nochmal, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wichtig ist jetzt hier eine Verbindung. Paulus spricht hier vom Rühmen und man fragt sich, was will er mit diesem Rühmen? Wir rühmen uns in der Hoffnung. Kurz vorher, in Kapitel 3, Vers 27, hat Paulus auch vom Rühmen gesprochen. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. An dieser Stelle spricht Paulus von dem Ruhm, der uns bleibt, wenn Gott uns rettet. Und er sagt, den gibt's nicht. Wir können uns nicht dessen rühmen, dass Gott uns gerettet hat. Also in dem Sinne, dass wir sagen können, ja, Gott hat sein Teil dazu beigetragen, dass ich gerettet werde und ich meinen. Man könnte ja das so verstehen, ja, Gott hat mich gerettet, weil ich glaube. Und glaube, das ist meine Tugend. Und viele blöde Leute, die glauben nicht, weil sie so böse sind. Nee, der Glaube ist auch ein Geschenk. Und die Rechtfertigung ist eine Rechtfertigung von gottlosen Leuten, die sich auf ihren Glauben nichts einbilden. Und deswegen sagt Paulus, wenn Gott allein aus Glauben rettet, dann ist der Ruhm ausgeschlossen. Und weil der Ruhm dieser Art ausgeschlossen ist, sind wir als Christen umso befreiter, Gott zu rühmen. Von uns wegzublicken, nicht nach eigenen Verdiensten zu suchen, sondern wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, das ist hier der Ausdruck, den es ein bisschen zu klären gilt. Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet. Wir freuen uns als Christen darauf, einmal Gottes Herrlichkeit zu sehen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, das ist ein Hinweis darauf, also es geht hier um eine Herrlichkeit Gottes, die wir jetzt noch nicht so sehen. Also wir erfahren Gottes Liebe, aber es gibt darüber hinaus eine Erfahrung Gottes, die bleibt uns jetzt noch verborgen. Aber Gott lässt uns so viel schmecken in diesem Leben, dass wir ungefähr wissen, also in die Richtung geht's. Also ein bisschen schmecken wir schon von der Herrlichkeit Gottes, aber wir wissen auch, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht das Ende der Dinge. Aber es muss grandios sein, so wie sich das hier schon anfühlt und wie das schmeckt. Das muss grandios sein, wenn Gott seine Herrschaft vollendet. Das ist hier das, was Paulus vor Augen hat. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, die Herrlichkeit Gottes, es geht hier um die Herrlichkeit, die Gott selbst hat. Gott ist ein herrlicher Gott. Es ist für Gott ein ganz leichtes, uns in Ewigkeit mit Freude zu erfüllen. Wir hatten ja Schriftlesung aus Offenbarung 7. Ist so eine bildliche Beschreibung von Gottes Volk, ne, 144.000, alle sind versiegelt, das heißt in Sicherheit gebracht. Und die loben alle Gott schon. Ne? die sind schon bei Gott in gewisser Weise, die loben ihn und es stimmt, also manchmal, wenn man das liest, denkt man, oh, das ist aber irgendwie in Ewigkeit loben die Gott. Irgendwann muss das doch, irgendwann hat man auch davon genug. Nicht nur wir, sondern auch Gott. Also, so nach dem Motto, ja, wir hatten jetzt 1 Million Jahre unseren Spaß, also es reicht auch. Nö, also Gott hört nie genug Lob. Nicht, weil er Lob bräuchte. Gott hat schon eine Ewigkeit ohne uns hinter sich. Also er braucht uns nicht, auf keinen Fall. Aber er hat uns so geschaffen, dass wir unser Glück alleine in ihm finden. Und das freut Gott, wenn wir in Ewigkeit unser Glück bei ihm gefunden haben. Und diese Freude zum Ausdruck bringen, indem wir ihn loben und preisen. Und das hat Paulus hier vor Augen. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hoffnung darauf, noch um vieles mehr in dieses Geheimnis Gottes hineinzuschauen. Diesen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Drei göttliche Personen, seit Ewigkeit in Liebe so vereint, dass sie einen Gott bilden. Und dieser Gott nimmt uns durch Christus voll in sich hinein, damit wir ihn in Ewigkeit bestaunen können. Das ist das, was Paulus hier vor Augen hat. Die Hoffnung auf diese Herrlichkeit Gottes. Und Hoffnung hat für Paulus sowas, also wir scharren mit den Hufen. Wir wollen dahin. Weil wir schon reichlich geschmeckt haben von dieser Herrlichkeit Gottes. Ja, für uns ist es dann soweit, wenn Jesus wiederkommt und wir leiblich von den Toten auferweckt werden. Die Auferweckung von den Toten hat den Sinn, dass wir in die Lage versetzt werden, Gottes Herrlichkeit zu erfassen. Der dritte Punkt. Wir freuen uns sogar über Schwierigkeiten. Römer 5, Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Ja, bis dahin ist aber. Das ist jetzt ja, ich habe jetzt hier die revidierte Elberfelder Bibelübersetzung. Nicht allein aber das. Ich sage es mal ein bisschen bissig, das ist die Weigerung einer Übersetzung. Was hier gemeint ist, ist eigentlich eine Steigerung. Also, wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Klammer auf, nicht nur in Zeiten, wenn es uns gut geht, sondern jetzt kommt's. Das ist das Beste an der Sache. Gerade dann, wenn wir Schwierigkeiten haben, da leuchtet uns diese Hoffnung umso deutlicher auf. Tja, also die Hoffnung, die wir haben, wenn das jetzt rein menschlich produziert wäre, dann könnte man davon ausgehen, wenn dann die Wirklichkeit hart zuschlägt, dann stürzt die ein wie so ein Kartenhaus. Also wenn Heilsgewissheit darin bestehen würde, dass wir uns gegenseitig wirksam immer wieder Sachen einreden, die gar nicht wahr sind. Oder wenn wir uns Sonntag für Sonntag hier versammeln, um uns gemeinsam in unserer religiösen Neurose zu bestärken, dann würde das zusammenbrechen. Das ist aber weil Gott das bewirkt, bleibt es aufrecht. Und Gott lenkt es tatsächlich so in unserem Leben, dass wir, je mehr Schwierigkeiten kommen, umso mehr Heilsgewissheit kriegen. Das ist eine Grundregel. Es gibt so eine Stelle, auch von Paulus, irgendwo in der Apostelgeschichte, hier kommen wir jetzt nicht drauf, wo Paulus und Barnabas den Leuten, denen sie gerade das Evangelium erzählt haben, sie sind dann wieder mal da, besuchen eine bereits gegründete Gemeinde und ermutigen sie mit dem Blick darauf, dass wir dazu bestimmt sind, durch vielerlei Drangsale ins Reich Gottes einzugehen. Und Drangsale, das sind so ja, Schwierigkeiten, Probleme, die dieses Leben hier auf der Erde mit sich bringt. Und vor denen werden wir als Christen nicht verschont, sondern wir kriegen eher noch eine Schippe drauf, weil das Bekenntnis zu Jesus in dieser Welt in der Regel keine Vorteile mit sich bringt. Also wir sind dazu bestimmt, durch mancherlei, durch vielerlei Leiden ins Reich Gottes einzugehen. Aber was soll's? Wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Ja, das, Paulus ist sich bewusst, dass er das ein bisschen erklären muss. Also es muss ja irgendwie so einen Vorgang geben, dass etwas, was scheinbar widersinnig erscheint, dann doch logisch ist. Vers 4. Wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Vielleicht jetzt kurz eine kleine Aufzählung von Trübsalen, die Paulus hier vor Augen haben könnte. Also, Trübsale können sein, dass wir als Christen verspottet und angefeindet werden, weil wir uns zu Jesus Christus bekennen. Und für die Christen in Afghanistan, das sieht so aus, wird das jetzt noch um einiges brenzliger. Aber auch das hat Paulus hier mit eingeschlossen. Was für Trübsale gibt es noch? Der Verlust lieber Angehöriger durch den Tod. Insbesondere dann, wenn man Angehörige verliert, von denen man annehmen muss, dass sie nicht im Glauben gestorben sind. Die Angst vor dem eigenen Tod, schwere Erkrankungen, chronische Schmerzen, Einsamkeit, Liebeskummer, Langeweile, Verlust des Arbeitsplatzes, das Haus brennt ab, unklare Entwicklung in Politik, Wirtschaft, Streit mit Angehörigen, Anfechtungen aller Art. Ihr könnt die Liste selber fortsetzen. Für jeden Christen ergeben sich vielerlei Leiden dieser Art. Warum? Weil diese Welt nicht dazu bestimmt ist, von Gott frei von Leiden zu sein. Für Gläubige schon gar nicht. Ist nicht dazu bestimmt. Von daher, das kurz erwähnt, ist es eine grobe Irrlehre, wenn in manchen christlichen Kreisen behauptet wird, das Evangelium sei dazu da, hier und für dieses Leben Gesundheit und Wohlstand zu verschaffen. Das ist ein Witz. Ja, aber jetzt zu der Kette, die Paulus da anfaltet. Wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Es ist erstaunlich, die Trübsal erscheint hier als Akteur. Die Trübsal kommt und bewirkt Ausharren. Was Gott hier voraussetzt, ist, da ist einer im Hintergrund und steuert das alles und lenkt das alles nach seinem Plan. Und das ist Gott. Gott benutzt Trübsale für die, die mit ihm verbunden sind. In Christus. Er benutzt Trübsale aller Art, um Ausharren zu bewirken. Ausharren heißt so viel wie, dass jemand, wenn Probleme kommen, nicht aufhört, sich an Gott zu wenden. Sondern im Gegenteil, er lernt es, sich umso mehr an Gott und an seine Zusagen zu klammern. In Anfechtungen merken wir, dass unser Glaube echt ist. Also das ist insbesondere auch für mich hin und wieder eine Anfechtung, wenn es einfach gute Zeiten gibt und alles läuft so dahin. Ich will nicht sagen plätschert so dahin, aber irgendwie läuft es relativ gut, dass ich mich dann frage, ja, woran liegt das jetzt eigentlich? Liegt das vielleicht daran, dass ich ein bisschen ein Heuchler bin. Und dann freue ich mich dann doch über genügend Anfechtungen, die dann kommen, wo Gott mich dann vergewissert, Gott führt mir dann durch Anfechtungen vor Augen, ne, so nach dem Motto, siehst du, jetzt bist du wieder zu mir gekrochen und ich freue mich drüber. Hast du doch gemerkt, dass ich dein einziger Trost bin. Ne? Wenn es darauf ankommt, kommst du zu mir. Und ich sage, ja, mache ich. Und ich will es mein ganzes Leben lang weiter tun. Also durch Anfechtungen lernen wir tatsächlich dann aus eigener Erfahrung, dass Gott uns wichtiger ist als alles andere. Und darüber freuen wir uns dann. Wir rühmen uns dessen nicht. Sondern wir gucken dann zurück und wundern uns, Herr, das war eine schwere Anfechtung. Ich hätte vorher nie gedacht, dass du mich da durchbringst. Aber jetzt bin ich da durch und ich habe umso mehr Freude an dir. Und bin umso mehr voller Zuversicht, dass was da noch kommen mag, du mich auch da durchbringen wirst. Als nächstes Glied, also Trübsal bewirkt Ausharren, das Ausharren aber Bewährung. Das Ausharren, das bezieht sich quasi so auf die Zeit, wenn die Prüfung noch da ist, also die Schwierigkeiten, die Leiden sind noch da und ich harre aus. Ich klammer mich an Gott. Und dann, ja, dann schenkt Gott wieder, also er schenkt dann wieder eine gewisse Erleichterung. Und ich atme auf und kann umso mehr meine Freude an Gott zelebrieren. Herr, du hast mir geholfen. Lest euch mal die Psalmen auf dieses Thema hindurch. Wie oft lobt der Psalmist Gott mit dem Blick und ruft seine Zuhörer auf, ich muss euch erzählen, was Gott an mir getan hat. Ich war in großer Not und ich habe zu Gott geschrien und er hat mich gerettet. Bewährung. Und dann das letzte Glied, die Bewährung bewirkt Hoffnung. Und dann, damit ist dann der Kreis geschlossen. Also welche Hoffnung, um welche Hoffnung geht es? Ja, um die Paulus in Vers 2 angesprochen hat. Es geht um die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also Gott führt uns durch mancherlei Prüfungen hindurch. Und alles in allem läuft es darauf hinaus, dass unsere Hoffnung, unsere Vorfreude auf die Vollendung vermehrt wird. Ich habe es bei manchen älteren Christen so wahrgenommen. Manche würden sagen, ja, die haben immer mehr Scheuklappen. Aber ich würde sagen, also die sind also immer bewusster und immer eindimensionaler darauf ausgerichtet, dass sie bald bei Gott sein werden. Vers 5, die Hoffnung kann uns nicht beschämen. Und gemeint ist hier, die Hoffnung kann uns am Ende, wenn wir dann wirklich vor Gott stehen, nicht beschämen. Was Paulus hier meint ist, also es kann nicht sein, dass wir uns diese Hoffnung selber nur eingeredet haben. Also das, was Christen in diesem Leben erfahren an Liebe Gottes, an Freude über Gott, an Vorfreude auf die Vollendung, das ist von Gott gegeben und wird sich am Ende bewahrheiten. Aber stimmt schon, ne? Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ein Bruder verstorben ist, also jetzt in der Duisburger Gemeinde ist letzte Woche einer verstorben, ich bin davon überzeugt, im Glauben. Aber manchmal kommt denn so eine Anfechtung. Ja, also erfährt er das jetzt wirklich? Also ich habe ihn letzte Woche noch gesehen. Ist das jetzt wirklich so, dass der bei Christus ist? Also noch nicht auferweckt, aber dass er bei Christus ist und einen Trost hat, von dem ich nur träumen kann. Ist das so? Das Wort Gottes sagt es so. Jesus sagt dem Schächer am Kreuz, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also 2 Stunden später waren die beiden im Paradies. Der Schächer, der Übeltäter bei Jesus. Ja, der 4. und letzte Punkt. Gott erfüllt uns mit der Gewissheit, dass er uns liebt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also, damit wir nicht in Zweifel geraten, dass diese Hoffnung, dass wir die Hoffnung uns selber einreden, sagt Gott, diese Hoffnung, die Gott uns schenkt, ist echt und wir können es daran erkennen, dass Gott uns mit seiner Liebe erfüllt. Das Stichwort ist hier von die Liebe Gottes, die ausgegossen worden ist in unsere Herzen. Vielleicht erst einmal vorweg, was meint Paulus mit dem Herzen? Es gibt hier manches Missverständnis. Das Herz bezeichnet hier nicht das Gefühl in erster Linie. Bei uns ist es im Sprachgebrauch aber so verankert, ne? Herz und Verstand. Also das Denken ist bei uns hier oben angesiedelt, das Fühlen hier in der Mitte und in der Bibel ist alles so ein bisschen eine Etage tiefer versetzt. Im Kopf ist nichts angesiedelt. Das Herz ist die Schaltzentrale des Menschen. Und wenn es vor allem um Gefühle geht, dann ist es eher der Bauch, die Nieren. Aber man kann sagen, das Herz ist das kompletteste Organ, das bildlich für den ganzen Menschen steht. Mit seinem Denken, Fühlen und Wollen. Das heißt, wenn Gott seine Liebe in unser Herz gießt, sodass es voll davon wird, dann erfahren wir diese Liebe Gottes mit unserem Verstand, jetzt mache ich auch schon so, also mit unserem Verstand, mit unserem Gefühl und mit unserem Willen. Und alles drei ist auch wichtig zur Erfahrung der Liebe Gottes. Verstandesmäßig heißt, wir erkennen die Liebe, die Gott zu uns hat, in der Botschaft des Evangeliums. Wir führen uns vor Augen, worin sich diese Liebe Gottes zu uns vor allen Dingen geoffenbart hat, nämlich darin, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Gefühlsmäßig erkennen wir, wie viel uns diese Liebe Gottes bedeutet. Wir messen ihr einen Wert bei und Paulus geht davon aus, dass Christen der Liebe Gottes mehr Wert beimessen als ihrem Leben. Und dann kommt der Aspekt des Willens auch mit hinein, weil wir den überragenden Wert der Liebe Gottes erkannt haben und uns an ihr erfreuen, sind wir willensmäßig entschlossen, nicht aus diesem Bereich der Liebe und der Gnade Gottes herauszufallen. Gerade dann, wenn Schwierigkeiten kommen und uns das nahelegen wollen, dann sagen wir, nein, ich bleibe bei Gott, jetzt umso mehr. Ja, Heilsgewissheit hat viel mit dem zu tun, was ich eben beschrieben habe. Sie hat einen Bezug zur Gegenwart und zur Zukunft. Ich habe jetzt schon Heilsgewissheit. Ich bin mir jetzt schon gewiss, dass Gott mich liebt. Ich freue mich darüber, dass er mich liebt. Und ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Weil Gott mich liebt, wird er mich in diesem Leben im Glauben erhalten. Weil Gott mich liebt, wird er mich einmal von den Toten auferwecken und mich in Ewigkeit seine Liebe erfahren lassen. Ja, bei der Liebe Gottes geht es Paulus hier um die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus erwiesen hat. Und diese Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat und von der im Evangelium die Rede ist, die reden wir uns dann selber nicht ein, sondern, wie Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also übertragen gesprochen, dass diese Medizin auch wirkt, die Gott verabreicht, liegt am Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Gott selbst, die dritte Person, hat Einfluss auf unser Herz in einer Weise, wie wir das nicht kontrollieren können. Und das ist hier die Zusage. Wenn Gott an denen wirkt, die er berufen hat, dann ist dieses Wirken unwiderstehlich. Auch das könnt ihr euch immer wieder vor Augen führen. Wenn euch ein Lichtblick aufgeht, boah, ist das eine grandiose Liebe Gottes, die er mir in Jesus erwiesen hat, dann hat Gott selbst gerade an deinem Innersten gewirkt. Ja, zum Schluss. Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass ein Christ keine Heilsgewissheit hat. Und hier gilt, Heilsgewissheit ist nicht heilsnotwendig. Also auch ein Christ, der keine Heilsgewissheit hat, wird am Ende gerettet. Aber er versaut sich sein ganzes Leben hier. Und er verunehrt Gott auch in gewisser Weise. Also wenn andere Menschen ihn sehen und ihn fragen, sag mal, du bezeugst doch, du kennst den wahren Gott, dir sind deine Sünden vergeben, aber so wie du ausguckst, hat sich ja für dich kaum dann was geändert, oder? Bei der Heilsgewissheit geht es nicht in erster Linie darum, dass wir gerettet sind, sondern dass Gott verherrlicht wird. Wir bezeugen durch unsere Vorfreude auf den Himmel, dass wir einen Vater im Himmel haben, der grandios ist. Und wir bezeugen, wenn wir in Schwierigkeiten ausharren, mit Freude bezeugen wir, also diesen Gott zu kennen, das ist etwas, das wünschst du dir eigentlich auch. Und du bist zu bedauern, wenn du es nicht kennst. Ja, was kann man tun, wenn man keine Heilsgewissheit hat? Zwei, drei Dinge will ich hier nennen. Es kann sein, dass du, bevor du zum echten Glauben gekommen bist, in christlichen Kreisen gewesen bist, wo die Lehre von der Heilsgewissheit verdrängt oder sogar bekämpft wurde. Es gibt leider solche Kreise, die würden so weit gehen und sagen, dass die Lehre von der Heilsgewissheit vom Teufel gestiftet worden ist, um Christen in ein Leben in Sünde hineinzumanövrieren. Und wenn man davon geprägt ist, ne, dann muss man erstmal davon geheilt werden. Oft hat das nämlich damit zu tun, dass man die Lehre von der Rechtfertigung noch gar nicht verstanden hat. Wenn man nämlich glaubt, ja, dass ich gerettet werde, hat schon mit Gottes Gnade zu tun und allein das Glauben, aber ich muss meinen Teil dazu beitragen. Ohne meinen freien Willen geschieht gar nichts. Und ein Stück weit stimmt das, ja. Ohne deinen freien Willen, ne, passiert, ohne deinen, oder mit deinem freien Willen, man muss es umkehren, mit deinem freien Willen geschieht gar nichts. Geschieht genau das, was du willst. Du wirst Gott hassen, du wirst dich von Gott abwenden und irgendwann in der ewigen Verdammnis landen. Wenn Gott dich deinem Willen überlässt, läuft das so. Wenn du anfängst, etwas anderes zu wollen, dann hat Gott das in dir schon bewirkt. Der zweite Grund, warum du möglicherweise keine Heilsgewissheit hast, ist der, dass du wenig Bibel liest und wenig betest. Hier musst du dir vor Augen führen, dass Gott seine Mittel eingesetzt hat, um dir Heilsgewissheit zu schenken. Und ich würde mal sagen, die drei wichtigsten Mittel sind sein Wort, das Gebet und eine Ortsgemeinde. Und ich kenne Christen, die lassen das über Jahre, ich sag mal, schleifen und wundern sich dann, dass sie keine Heilsgewissheit haben. Das kann sich dann daran zeigen, dass man ziemlich gleichgültig geworden ist im Blick auf Sünde. Das Gewissen schlägt nicht mehr an, nachdem man gesündigt hat. Man geht auch nicht zu Gott. Ne? Wenn man kein schlechtes Gewissen hat, keine Sündenerkenntnis, dann ja. Immer weniger hat diese Bitte an Gott Gewicht: Herr, vergib mir meine Sünden. Weil wir sind immer noch Sünder. Und es ist gut, wenn wir uns regelmäßig für unsere Sünden schämen. Wir schämen uns aber nur, wenn Gott uns unsere Schuld immer wieder vor Augen führt durch sein Wort. Ja, auch hier ist das Mittel, durch das Gott, der Heilige Geist, Heilsgewissheit schenkt, dasselbe. Es ist das Evangelium von der Liebe Gottes. Also fang wieder an, die Mittel zu gebrauchen, die Gott für dieses Leben eingesetzt hat, um dich im Glauben zu bewahren und dich mit Freude an Gott zu erfüllen. Lies wieder regelmäßig Gottes Wort. Tu wieder das, was du am Anfang getan hast, als du zum Glauben gekommen bist. So wie du bist, komm immer wieder zu Gott, täglich. Breite dein Leben vor ihm aus, in der Gewissheit, dass du Gott als Vater hast in Christus. Ja, möglicherweise geh so weit und mach aus der täglichen Bibellese ein geistliches Festmahl. Ich gestehe, das habe ich jetzt von einem John Piper, also so dieses Scharren mit den Hufen. Sag Gott: Herr, ich will heute meine größtmögliche Freude an dir haben. Ich will das erleben. Und ich weiß, du hast dein Wort dazu eingesetzt, an mir Dinge zu tun, die ich mir nicht vorstellen kann. Bitte mach das heute. Leg du selbst mir dein Wort so ins Herz, dass ich erkenne, wer du bist. Also ich meine, dieses Gebet hat Verheißung. Ja, mach aus dem täglichen Bibellesen ein geistliches Festmahl. Lies dir Stellen laut vor, die dich seit jeher begeistert haben. Und lass dann das Bibellesen einfach übergehen in ein Lob Gottes. Herr, ich lobe dich dafür, dass du einen Gottlosen wie mich gerechtfertigt hast. Ja, bringe Gott deine Freude über ihn prompt im Gebet zum Ausdruck. Ja, was soll man zum Thema Heilsgewissheit noch sagen? Gelobt sei Gott. Er hat uns dazu berufen, ihn in Ewigkeit zu kennen, seine Liebe zu erfahren, von ihr umhüllt und durchdrungen zu werden. Gelobt sei Gott, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, Jesus Christus, unseren Herrn, und dass er uns in diesen seinen Sohn in Ewigkeit hineinversetzt hat. Amen.